Ja, ich freue mich wirklich sehr, euch alle wiederzusehen. Eure Gesichter sind viel schöner als eine Kameralinse. Und es ist schön, in Gesichter zu schauen, bei der Predigt euch wiederzusehen. Und gerne würde man sich mit dem einen oder anderen, möglichst mit allen auch noch im Anschluss unterhalten. Und dennoch ist es gut, dass wir uns dann zumindest auf diesem Weg hier wiedersehen können. Vorgestern saß ich am Laptop in der Vorbereitung dieser Predigt und war gerade im Internet unterwegs, um Illustrationen für die Predigt zu suchen. Und plötzlich wurde auf der Seite, wo ich war, eine Werbung geschaltet mit einer Übergangsjacke von meinem Lieblingsverein, Fußballverein, 42% reduziert. Und ich musste zweimal hingucken. Ich habe überlegt, soll ich sie mir kaufen oder nicht? Für die, die mich kennen, wissen, mit Klamotten habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Meine Frau kauft immer für mich die Klamotten. Aber in diesem Moment hat die Werbung mir etwas gesagt. Die Werbung hat mir gesagt, André, auch wenn du schon zwei Jacken hast, die ganz gut passen für diese Übergangsphase, das ist die Jacke, die du brauchst. Sie sieht besser aus und sie ist 42% reduziert. Ich habe dann am Ende doch widerstanden, mir die Jacke zu kaufen und musste so ein bisschen nachdenken, wie Werbung funktioniert. Und Werbung möchte ja bei uns immer zunächst einmal eine Unzufriedenheit erzeugen. Ein Mangel, ein Gefühl, dass das, was wir haben, nicht reicht. Aber wenn wir uns das kaufen, sind wir wirklich glücklich. Meine Predigt heute Morgen möchte das genaue Gegenteil erzeugen. Die Predigt heute Morgen möchte nicht in uns eine Unzufriedenheit über etwas bewirken, sondern uns zur völligen Zufriedenheit ermutigen. Die Predigt möchte uns nicht dazu veranlassen, etwas zu kaufen, sondern etwas zu schenken, etwas zu geben. Zufrieden leben und gerne geben, das ist mein Predigtthema heute Morgen. Der Text kommt aus dem Philipperbrief, wie Daniel auch schon gesagt hat. Wir machen weiter in der Reihe zum Philipperbrief und sind heute am vorletzten Text in der Reihe angelangt. Ich sage vielleicht am Anfang ein bisschen noch was zum Zusammenhang. Epaphroditus hat Paulus im Gefängnis besucht. Epaphroditus ist ein Christ aus der Gemeinde Philippi und er hat Paulus im Gefängnis eine Spende überbracht. Daraufhin schreibt Paulus den Philipperbrief, aber erst jetzt, ganz am Ende des Briefes, bedankt Paulus sich für die Spende, für die großzügige Gabe der Philippa. Aber was wir in diesem Text lernen können, ist, Paulus sagt nicht einfach nur Dankeschön für die Spende, sondern wir werden heute einen Einblick in das Herz von Paulus bekommen und wir können so viel einmal von Paulus lernen, was Zufriedenheit angeht, aber wir können auch total viel lernen darüber, was es heißt, gerne zu geben und da sind uns die Philippa ein Vorbild. Zufrieden leben und gerne geben. Zunächst einmal geht es um die innere Zufriedenheit in meinem ersten Punkt. Und da lese ich einmal Vers 10 vor. Paulus schreibt, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Paulus bedankt sich hier für die Spende und sagt, ich bin euch so dankbar, es freut mich so sehr, dass ich etwas von euch bekommen habe, dass ihr an mich gedacht habt. Es hat ein bisschen länger gedauert, die Philipper hatten offensichtlich keine Möglichkeit. Sie wollten immer was geben, aber damals gab es noch kein PayPal. Damals gab es noch kein Online-Banking. Da musste eine Person von Philippi nach Rom reisen, um das Geld zu überbringen. Deswegen hatten die Philipper eine Zeit lang einfach keine Möglichkeit, auch wenn sie es im Herzen gerne wollten. Und Paulus sagt, danke, danke dafür. Aber in den folgenden Versen stellt Paulus klar, dass er nicht die ganze Zeit im Gefängnis war und sehnsüchtig auf das Geld gewartet hat. Schaut mal, was Paulus in Versen 11 und 12 sagt. Nicht, dass ich deswegen des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, man könnte auch sagen, zufrieden zu sein, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Auch in der Zeit, als das Geld noch nicht da war und Paulus alleine im Gefängnis saß und offensichtlich hatte er einen größeren Mangel, das kommt hier so ein bisschen durch, war er völlig zufrieden. Paulus hat vieles erlebt. Paulus hat gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Und wir erfahren das hier im Text aus einer dreifachen Gegenüberstellung. Schaut mal, Paulus sagt, ich habe Erniedrigung und Überfluss erlebt. Ich habe Sättigung und Hunger erlebt. Ich habe Überfluss und Mangel erlebt. Also es geht durchweg hier um materielle Lebenssituationen. Und zwar sind das alles Extremsituationen. Denn Paulus' Leben war extrem. Aber Paulus hat sämtliche, auch im materiellen Bereich, sämtliche Extreme erfahren. Den Korinthern schreibt er an einer Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 11, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Paulus war mit Hunger vertraut. Paulus war mit Durst vertraut. Paulus wusste oft nicht, was er anziehen soll. Er hatte nichts. Und Paulus war mit Obdachlosigkeit vertraut. Genau das meint der Philipper-Text, weil Paulus hier am Ende seines Lebens rückblickend sagt, ich bin mit Erniedrigung, Hunger und Mangel vertraut. Das habe ich schon erlebt. Dann sagt Paulus aber auch, ich habe aber nicht nur das erlebt, ich habe auch Überfluss erlebt. Ich habe Sättigung erlebt. Das heißt, Paulus weiß es, wie es ist, kein Geld zu haben, und er weiß, wie es ist, sehr viel Geld zu haben. Beides kannte er. Das erlebt er jetzt ja auch gerade in der römischen Gefangenschaft. Er erwähnt hier so zwischen den Zeilen, dass bevor die Gabe der Philipper angekommen ist, er wirklich Mangel hatte. Ihr habt euch meiner Bedrängnis angenommen. Ihm ging es schlecht, materiell. Und dann im Vers 18 sagt er am Ende, jetzt, wo ich eure Spende bekommen habe, habe ich Überfluss. Das heißt, es war eine ordentliche Spende. Er erlebt gerade zwei Extreme. Eben noch Hunger und jetzt hat er richtig Geld wieder. Oder zumindest seines Empfindens nach ist das Überfluss. Ja, weil die Spende offensichtlich großzügig war. Paulus hat es gelernt, in beiden Situationen zufrieden zu sein. Und ich glaube, das ist die Kunst. Immer dieselbe Zufriedenheit zu haben, egal wie die Lebenssituationen, auch gerade im materiellen Bereich, sein mögen. Kann es sein, ihr Lieben, dass das bei uns häufig anders ist? Schaut mal, wir nörgeln so häufig, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat da ist. Dann nörgeln wir. Aber auf der anderen Seite sind wir völlig glücklich, wenn am Ende des Monats noch so viel Geld da ist. Ja, unsere Zufriedenheit hängt so häufig von unserer materiellen Lebenssituation zusammen. Bei Paulus war das immer gleich. Er hatte immer dieselbe Zufriedenheit, egal in welchen Umständen er sich gerade befand. Und das ist die Zufriedenheit, ihr Lieben, zu der ich uns heute Morgen herausfordern möchte. Jemand hat mal gesagt, der Zufriedene ist genauso glücklich, einen Mercedes zu fahren, wie er es wäre, eine Klapperkiste zu fahren. Dem Zufriedenen macht das große 500.000-Euro-Haus genauso viel Freude wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Zufriedene schätzt das T-Bone-Steak genauso wie ein Hotdog. Okay, das ist schwer zu verstehen, aber offensichtlich ist das so. Der Zufriedene ist mit einem neuen Designer-Outfit genauso zufrieden wie mit einfachen Klamotten aus dem Second-Hand-Laden. Er hat immer dieselbe Zufriedenheit. Die Frage ist doch, was ist das Geheimnis einer solchen Zufriedenheit, oder? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen. Warum konnte Paulus in jeder Lebenssituation völlig zufrieden sein? Warum? Was ist das Geheimnis? Vielleicht sagst du, ich will das auch, ich kann das jetzt nicht so sagen. Momentan mache ich mir eher Sorgen, wie wird das Ganze wirtschaftlich? Und ich bin eher unzufrieden und sorgenvoll, anstatt ruhig, gelassen und zufrieden. Was ist das Geheimnis einer solchen Zufriedenheit? Schaut mal, die Antwort gibt uns der Text. Vers 13, da sagt Paulus, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Dieser Vers wird so häufig aus dem Zusammenhang gerissen. Da wird vollmundig gesagt, ich kann alles mit Jesus. Moment, was kann Paulus? All das, was ich gerade erwähnt habe, in all den Lebensumständen, wie extrem sie auch sein mögen, habe ich volle Zufriedenheit und das kann ich, weil meine Zufriedenheit nicht auf eine Situation sich bezieht, sondern auf eine Person. Und das ist Christus. Durch ihn kann ich das alles ertragen. In Christus habe ich meine Zufriedenheit. Echte Zufriedenheit kann Paulus erleben trotz Hunger, weil er den kennt, der das Brot des Lebens ist. Echte Zufriedenheit erleben trotz Mangel kann Paulus, weil er den kennt, in dem alle Fülle ist. Echte Zufriedenheit trotz Erniedrigung kann Paulus erfahren, weil er den kennt, dessen Name über alle Namen ist, der hoch erhoben ist. Und diesen Christus hat er im Blick. Und er sagt, meine völlige Zufriedenheit, völlig von den Lebensumständen unabhängig, ist Christus. Auf ihn baue ich, in ihm habe ich meine Zufriedenheit. Ich vergegenwärtige mir selbst, was ich alles in ihm habe. Sündenvergebung, reichlichen Segen, geistlich. In Christus allein liegt meine Zufriedenheit. Ich möchte dir mal die Frage stellen, findest du deine Zufriedenheit auch in Christus? Vor allem, oder ich möchte auch sagen ausschließlich in Christus. Schaut mal, das Geheimnis ist doch, dass Paulus in Kapitel 1 schon gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist der Schlüssel. Wenn Paulus gesagt hätte, Jesus ist ein Teil meines Lebens, dann könnte er hier nicht sagen, in jeder Situation bin ich völlig zufrieden. Und schaut mal, wenn wir nörgeln, wenn es uns mal materiell schlecht geht, dann kann es sein, dass Christus nicht unser ganzes Leben ist, sondern dass wir auf andere Dinge bauen. Und wenn wir die nicht haben, dann fehlt uns die Zufriedenheit. Aber wenn Christus alles ist, dann können wir immer zufrieden sein, weil wir ihn immer haben. Weil wir ihn immer haben. Ihr Lieben, echte Zufriedenheit ist nicht an eine Lebenssituation geknüpft. Echte Zufriedenheit ist an Jesus Christus geknüpft. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen niedergeschlagen gerade und sagst, André, du hast mich da erwischt. Ich kann das so von mir nicht sagen, dass ich unabhängig von meinen Lebensumständen völlige Zufriedenheit in Jesus habe. Weißt du, dann möchte ich dich aber heute ermutigen. Schaut mal, was Paulus hier sagt, wenn wir genau gelesen haben. Paulus sagt nicht, ich bin in jeder Situation zufrieden. Das steht da nicht im Text. Paulus hat gesagt, ich habe es gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Das heißt, es ist ein Prozess. Paulus war auch nicht immer da, wo er jetzt ist. Vielleicht konnte er das so, wie er es jetzt sagt, am Ende seines Lebens nicht immer sagen. Er sagt, ich habe es gelernt. Und jetzt kann ich sagen, und zu diesem Lernprozess möchte ich dich einladen heute. Darum geht es doch. Aber die Frage ist, wie können wir das lernen? Was bedeutet es, zu lernen, Herr, ich möchte in jeder Situation zufrieden zu sein? Ich denke, es beginnt damit, dass wir ihn darum bitten. Herr, hilf du mir, das zu lernen. Und wisst ihr, wie Gott dieses Gebet beantworten wird? Sehr wahrscheinlich, er wird uns die entsprechende Lebenssituation schicken. Schaut mal, Zufriedenheit in Christus lernst du nicht am grünen Tisch. Zufriedenheit in Christus lernen wir, wenn es uns schlecht geht und wir dann ein Wort bekommen, was uns ermutigt und merken, wir haben allen Grund, zufrieden zu sein, auch wenn die Lebensumstände nicht mitspielen. Und wir lernen es langsam immer mehr, aber das erfahren wir immer nur in den Situationen. Vielleicht möchte Gott dich durch dieses Wort heute Morgen auf etwas vorbereiten. Am Mittwoch wurde den Nachrichten verkündet, vor uns steht der stärkste Wirtschaftseinbruch seit der Nachkriegszeit. Ich glaube, die meisten von uns können noch nicht erahnen, was da jetzt noch auf uns zukommt. Wirtschaftlich, nicht unbedingt gesundheitlich, das können wir nicht sagen. Aber wirtschaftlich sieht es sehr danach aus, dass einige wahrscheinlich auch hier in der Gemeinde irgendwann ihren Arbeitsplatz verlieren werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und vielleicht möchte Gott dir dieses Wort mitgeben vorab, bevor die Krise kommt, bevor die Krise richtig einschlägt wirtschaftlich, lerne es, vollkommen zufrieden zu sein in mir. Weil wenn du mich hast, hast du alles, was du brauchst. Nachdem Paulus hier seine Haltung dargelegt hat, spricht er nun über die Philipper und lobt sie für ihr vorbildliches Geben. Das haben wir uns gerade mit Paulus beschäftigt, jetzt beschäftigen wir uns mit den Philippern. Was haben sie gemacht? Was können wir von der Gemeinde lernen? Vers 14, da heißt es, doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ja, Paulus sagt gerade, also ich bin dankbar für eure Spende, aber übrigens, ich habe es gelernt, auch unabhängig davon, vollkommen zufrieden sein. Und das könnte jetzt so rüberkommen, dass Paulus die Gabe irgendwie relativiert. Dass er irgendwie sagt, na gut, wäre sowieso nicht so ganz nötig gewesen, dass ihr mir was gegeben habt. Und das stellt er jetzt klar. Nein, nein, ihr habt das richtig gemacht. Meinerseits ist es wichtig, vollkommen zufrieden zu sein, auch wenn ich nichts habe. Aber eurerseits, ihr habt sehr gut gemacht, dass ihr mir etwas gegeben habt, weil ihr ehrt damit Gott. Und dann stellt er die Spende der Philipper jetzt in einen größeren Zusammenhang. Da heißt es dann in Vers 15, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass am Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Und dann, ich lese auch noch direkt Vers 16, denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Also, stellen wir uns erstmal die Frage, was meint Paulus hier mit gegenseitigem Nehmen und Empfangen? Was ist damit gemeint? Schaut mal, Paulus gibt den Philippern Lehre, Paulus gibt den Philippern Evangelium und die Gemeinde empfängt Lehre und Evangelium. Die Gemeinde wiederum gibt Materielles und Paulus empfängt von der Gemeinde Materielles. Das meint Paulus hier mit dem gegenseitigen Geben und Empfangen. Aber dann sagt Paulus, dass die Philipper ihn unterstützt haben, auch als er aus Mazedonien weggegangen ist. Ich habe euch mal die drei wesentlichen Stationen mal aufgezeigt. Nachdem Paulus in Philippi war, ist er nach Thessalonich gegangen. Und nach Thessalonich ist er dann über Beröa und Athen nach Korinth gekommen. Und da hat er Mazedonien verlassen. Korinth ist schon Achaia. Und damit will er sagen, ihr Philipper, ihr habt mich auch finanziell unterstützt, als ich zu den Korinthern gegangen bin. Weil von den Korinthern hat Paulus keine Unterstützung bekommen. Das erfahren wir auch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 9. Da heißt es, und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last. Denn mein Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen, in Klammern die Philipper. Und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten. Also das heißt, die Philipper haben ihn auch in Korinth unterstützt finanziell. Das haben die Korinther nicht gemacht, aber die Philipper. Und dann lesen wir in Vers 16, auch in Thessalonich haben die Philipper ihn zweimal unterstützt. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Paulus war in Thessalonich nur ein paar Wochen. Und die Gemeinde Philippi ist eben erst gegründet worden. Ganz neue Christen. Paulus ist nur einige Wochen in Thessalonich und schon kamen gleich zwei Spenden von den Philippern. Ich habe euch mal hier eine Spendenübersicht mitgebracht von den Philippern. Einfach nur aus diesen Texten. Die erste Spende für Paulus ging nach Thessalonich. Die zweite Spende für Paulus ging nach Thessalonich. Dann kam eine Spende für Paulus nach Korinth. Dann jetzt die Spende, worum es hier im Text geht, die Spende von den Philippern nach Rom. Und dann erfahren wir aus dem 2. Korintherbrief, dass die Philipper auch noch für die Armen in Jerusalem gespendet haben. Wisst ihr, was diese Gemeinde in Philippi auszeichnet? Das Geben. Wisst ihr, was diese Gemeinde in Philippi so wunderbar macht? Sie waren großzügig. Das waren die Philipper. Das wissen wir oft gar nicht. Aber wenn man das mal so hier zusammenpackt, alle Verse, dann kommt da eine wunderbare Spendenliste zum Vorschein. Sie haben so gerne gegeben. Wisst ihr, es gibt Christen, die stechen durch ihr Geben hervor. Aber es gibt auch Christen, die kaum geben und sehr viel nehmen. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Ich möchte diese beiden Bilder einfach mal gebrauchen, um hier den Text auf uns anzuwenden. Das eine Bild zeigt ein Geschenk. Das andere Bild zeigt einen Einkaufswagen. Was meine ich damit? Das Bild vom Geschenk, das ist leichter zu deuten, es geht ums Geben. Das Bild vom Einkaufswagen, da geht es ums Konsumieren. Alles, was ich für mich mitkriegen kann, das nehme ich. Und wisst ihr, ich möchte uns mal die Frage stellen, wo findest du dich wieder? Beim Geschenk oder beim Einkaufswagen? Bist du der Christ, der gerne gibt? Oder bist du der Christ, der kommt und sich immer nur die Frage stellt, was kann ich für mich davon bekommen? Was gibt die Gemeinde mir? Was kann ich da noch mitnehmen? Was kann ich da noch mitnehmen? Bloß nichts geben, aber es geht um mich, um meine Bedürfnisse und ich will nehmen. Ich glaube, beide Sorten von Christen gibt es auch hier in der Gemeinde. Ich will damit niemandem zu nahe treten. Ich denke an keine Person. Ich will nicht an eine Person denken. Aber ich glaube, beide gibt es. Die Philipper haben verstanden, sie haben zwei Dinge verstanden. Einmal, wenn wir die geistliche Nahrung bekommen, dann beteiligen wir uns auch daran materiell. Überleg mal jetzt ganz für dich persönlich, was die Gemeinde dir alles gibt. Wenn du Kinder hast, deine Kinder sind hier in der Kinderstunde. Zurzeit online, aber das wird auch wieder hoffentlich nach ein paar Monaten schon wieder auch ganz normal laufen. Die Gemeinde investiert finanziell, die Gemeinde investiert geistlich in deine Kinder, auch wenn sie schon größer sind, dann sind sie eben in der Teenie hier, da wird investiert, da wird gegeben. Die Gemeinde gibt dir so viel. Kann es sein, dass du Sonntag aber nur mit dem Einkaufswagen herkommst und ohne Geschenk? Du kannst hier Sonntag für Sonntag Gottes Wort hören. Die Gemeinde hat sich entschieden, wir möchten, dass unsere Pastoren mehr Zeit haben, sich dem Wort zu widmen. Das war eine Entscheidung der Gemeinde. Wir möchten, dass sie nicht arbeiten müssen. Wir möchten, dass sie mehr Zeit haben, um in der Bibel zu studieren, um Seelsorge zu machen, um für uns zu beten. Das kostet der Gemeinde etwas und du profitierst davon. Die Frage ist, hast du nur den Einkaufswagen dabei Oder beteiligst du dich am gegenseitigen Empfangen und Geben? Das ist das, was die Philipper verstanden haben. Schaut mal, da draußen entsteht ein neuer Park. Da waren gestern ganz viele Männer, na, ganz viele darf ich nicht sagen, es waren auch nicht ganz so viele für die Sicherheitsleute im Livestream. Aber hier haben sich Leute unter Beibehaltung des Sicherheitsabstandes eingesetzt. Hier entsteht ein wunderschöner Park und ich vermute mal, dass du im Sommer das genießen wirst, dass da etwas Tolles entsteht. Da ist nicht nur ehrenamtliche Arbeit, da sind auch Finanzen reingeflossen. Mach das in dir Folgendes, wenn du das siehst, sagst, da will ich mich aber auch dran beteiligen. Vielleicht schaffe ich es nicht mit meiner Arbeitskraft, aber dann gebe ich etwas. Dann gebe ich etwas hier in die Gemeinde, damit ich nicht nur auf Kosten anderer lebe, weil andere bezahlen definitiv dafür. Und das ist das Wunderbare, was die Philipper verstanden haben. Wir bekommen, also geben wir. Die Philipper haben noch eine zweite Sache verstanden. Sie haben verstanden, die Ausbreitung des Evangeliums benötigt Finanzen. Sie haben den Dienst von Paulus nicht nur bei sich unterstützt. Sie haben überregional gedacht. Sie haben gesagt, da ist er in Thessaloniki, auch da muss das Evangelium gepredigt werden. Da geben wir was hin. Und dann ist er in Korinth und die Korinther brauchen es erst recht. Da geben wir noch mehr Geld hin. Das war das Denken der Philipper und ich möchte uns dazu einladen, dieses Denken in Bezug auf Evangelisation und Mission zu haben. John Piper hat mal gesagt, eigentlich gibt es nur zwei Arten von Christen. Gehende Christen und sendende Christen. Vielleicht gehörst du nicht zu denen, die gehen in ein anderes Land als Missionar. Aber du kannst senden von hier aus, durch Gebet, durch Finanzen, da bist du ein sendender Christ. Ihr Lieben, wir müssen immer darauf achten, dass unsere Prioritäten auch bei der Mission liegen, bei der Ausbreitung des Evangeliums. Mission braucht Geld. Die Ausbreitung des Evangeliums braucht Geld. Du kannst keine Missionare aussenden ohne Geld. Du kannst keine Bibel übersetzen ohne Geld. Du kannst kein Café, Active Zone Café betreiben ohne Geld. Für die Ausbreitung des Evangeliums sind auch immer Finanzen nötig. Und ich möchte am Ende meines Lebens nicht sagen müssen, rückblickend, ach, hätte ich doch ein bisschen weniger in mein Haus investiert, in meinen Besitz, hätte ich doch lieber mehr Geld in die Mission gegeben. Ich will das nicht sagen müssen am Ende meines Lebens. Und ich glaube, du auch nicht. Dann lass uns doch damit anfangen, beziehungsweise weitermachen, kräftig Mission zu unterstützen. Das können gerne auch die Missionsprojekte hier der Gemeinde sein. Die KEB, Active Zone, die Gefährdetenhilfe, der Dienst von Angelika Gessner, aber auch andere Missionsprojekte. Aber das ist das, was wir von den Philippern lernen können. Sie haben zwei Dinge verstanden. Wenn wir geistliche Nahrung bekommen, beteiligen wir uns am Geben. Und zweitens, das Evangelium benötigt Finanzen, damit es noch besser verbreitet werden kann. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Ich muss die Predigt etwas kürzer halten. Im letzten Punkt schildert uns Paulus nun die Auswirkungen des Gebens. Und der erste Unterpunkt lautet, das Geben zeigt die Herzenshaltung. Vers 17, da heißt es, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Was meint Paulus damit? Ich meine, Paulus ist in Bezug auf Geld immer vorsichtig. Er will es nicht, dass es so rüberkommt, er sucht nur das Geld. Und das meint er auch so. Er sucht tatsächlich nicht das Geld, er sucht die Frucht. In Kapitel 1, Vers 11, da betet Paulus für die Philipper, dass die Frucht der Gerechtigkeit in ihrem Leben sichtbar wird. Also mit anderen Worten, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, bedeutet das, Paulus betet dafür, dass der Glaube durch Taten sichtbar wird. Und die Taten sind die Frucht. Jesus benutzt das gleiche Bild vom Baum und der Frucht. Und er sagt, von einer guten Frucht kann man auf einen guten Baum schließen. Wenn der Baum schlecht ist, ist die Frucht schlecht. Wenn die Frucht gut ist, kann man den Rückschluss machen, dann ist auch der Baum gut. Und das ist das, worauf Paulus schaut. Er schaut da drauf, auf die Frucht. Zeigt sich der Glaube der Philipper irgendwie? Und dann kam die Spende und er sagt, anhand eurer Spende kann ich erkennen, dass eure Beziehung zu Jesus echt ist. Das ist eine wichtige Wahrheit, oder? Unser Geben offenbart unsere Herzenshaltung. Schaut mal, deswegen haben wir Mühe manchmal, wenn wir feststellen, dass sich einige Namen nie auf irgendeiner Spenderliste zeigen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ach, da könnten wir noch mehr Geld als Gemeinde rausholen. Es geht nicht ums Geld, also nicht primär. Es geht um die Haltung und das, was uns manchmal Mühe macht. Ich meine, vielleicht spenden die Geschwister auch einfach in die Kollekte. Dann kann man das nicht nachvollziehen und fühl dich dann bitte auch nicht angesprochen, wenn das auf dich zutrifft. Aber wir machen uns manchmal Sorgen um die Herzenshaltung, um die Beziehung wenn jemand dauerhaft hier alles mitnimmt, immer mit dem Einkaufswagen hier ist, aber nie etwas gibt, dann stimmt etwas in der Beziehung zu Jesus nicht. Das ist das Kernproblem. Darum geht es. Und Paulus sagt, darauf achte ich, nicht auf das Geld, darauf achte ich. Und umso mehr ist er erfreut, das von den Philippern zu sehen. Ihr Lieben, Gott will nichts von uns, er will uns. Darum geht's. Es geht um, er will unser ganzes Herz. Und das wird sich früher oder später immer auch in unserem Portemonnaie zeigen. Zweitens, es gibt eine zweite Auswirkung, das Geben wird belohnt. Da heißt es am Ende von Vers 17, Paulus spricht hier immer noch über die Gabe, über die Frucht und sagt, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Er wählt hier die Sprache eines Kaufmanns. Das ist Business-Sprache der damaligen Zeit gewesen, was Paulus hier im Griechischen gebraucht. Und er macht deutlich, ihr investiert auf euer himmlisches Konto. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Wenn wir etwas geben für das Reich Gottes, im Himmel bekommen wir mehr Zinsen als auf jeder Bank hier in dieser Welt. Gott belohnt uns. Paulus ist zuvor auf einige Negativbeispiele im Philipperbrief eingegangen, Kapitel 3. Er sagt, es gibt Leute, die leben nur fürs Diesseits. Ihr Gott ist der Bauch, ne? Nur für sich, mit dem Einkaufswagen. Und dann sagt er, aber wisst ihr was, unser Bürgerrecht ist doch im Himmel. Und wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und liebe Gemeinde, das, was mir wirklich persönlich auch nochmal in dieser ganzen Corona-Krise deutlicher geworden ist, wir leben tatsächlich in der Endzeit. Das wusste ich auch schon vorher, aber es ist mir selber nochmal eindringlicher geworden. Wir müssen mit der baldigen Wiederkunft des Herrn rechnen. Und die Frage ist, wie viel haben wir einfach nur in irdische Besitztümer investiert, die vergänglich sind, die wir nicht mitnehmen können? Oder sagen wir dann nicht viel mehr, komm, lass uns in die Ewigkeit investieren. Lass uns investieren, dass Menschen gerettet werden. Lass uns in das Reich Gottes investieren. Und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Ich werde sie euch vergelten. Es gibt eine dritte Auswirkung. Das Geben hilft Bedürftigen. Vers 18. Ich habe alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Paulus bestätigt hier den Empfang. Das gehört auch zur guten Sitte, zu bestätigen, dass die Spende angekommen ist. Aber er sagt mit anderen Worten, eure Spende hat meine materielle Situation schlagartig verändert. Jetzt hat er nicht nur keinen Mangel, jetzt hat er Überfluss. Vorher hatte er Mangel. Das heißt, durch unsere Spende können wir Bedürftigen helfen. Ihr Lieben, sind wir uns dessen bewusst, dass gerade jetzt in dieser Corona-Krise, nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern, die Armut umso größer wird. So viele Menschen hungern. Das bekommen wir manchmal gar nicht mit, weil wir oft so viel auf die Zahlen in Deutschland fixiert sind. Wie geht es uns? Aber in Indien beispielsweise hungern die Menschen. Die hungern, weil da das Gleiche gilt wie hier. Die Geschäfte machen dicht und die haben nicht so ein Sozialsystem wie hier in Deutschland. Und da gibt es eine Organisation, die wird von Johann Rempel und Violetta Rempel mitgeleitet. Die sind Mitglieder unserer Gemeinde hier. Die haben jetzt eine Aktion gestartet, Überlebenspakete für Indien. Und ich möchte dir das einfach mal ans Herz legen. Es können natürlich auch andere Gesellschaften und andere Projekte sein, aber das ist ein Projekt, da sind wir nah dran als Gemeinde. Da kennen wir die Leute, die das Geld verwalten und wir wissen, dass es ankommt. Vielleicht möchtest du, mit 20 Euro kannst du ein Überlebenspaket für eine Person in Indien sichern. Das Geld kommt an, sehr konkret. Und wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, kannst du gerne mich anschreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du auf unserer Homepage. Da gebe ich dir gerne die Kontodaten weiter. Geben hilft Bedürftigen. Natürlich ist die größte Not des Menschen die geistliche Not. Darum kümmern wir uns primär. Aber Christen kümmern sich auch immer um materielle Nöte. Denn Christen kümmern sich um jedes Leid, besonders um das ewige Leid. Eine vierte Auswirkung, das Geben ist Ausdruck der Anbetung. Und das ist einer der wichtigsten Punkte jetzt. Das Geben ist Ausdruck der Anbetung. Paulus bezeichnet die Gabe der Philipper in Vers 18 als einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Die Sprache, die Paulus hier wählt, kommt aus dem Alten Testament. Gerade diese Begriffe Wohlgeruch, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal das dritte und das vierte Buch Mose gelesen habt. Da kommt das ganz häufig vor bei den Opfervorschriften im Alten Testament. Die scheinen uns manchmal so weit weg zu sein, aber wisst ihr was? Damals kam man nicht mit leeren Händen in den Gottesdienst. Da hast du deinen Stier mitgebracht, den du zur Ehre Gottes geopfert hast. Und das ist für uns auch irgendwie so ein bisschen abstrakt, aber dein Stier war dein Traktor. Den konntest du sehr gut gebrauchen auf dem Feld. Und es musste ja auch noch ein makelloser sein, das nicht ein B-Ware, sondern den besten Traktor, den hast du in den Gottesdienst mitgebracht und ihn dem Herrn geopfert. Und im Alten Testament geht es Gott nicht nur einfach um Pflichterfüllung. Manchmal denken wir, im Neuen Testament geht es ihm um unser Herz, im Alten Testament Regeleinheiten. Nein. Auch im Alten Testament ging es Gott um die Herzenshaltung. Und schaut mal, was das für ein Akt der Anbetung ist. Mein Stier, den kann ich so gut gebrauchen. Aber weißt du was, Herr? Du bist mir wichtiger. Ich liebe dich mehr. Mein Herz ist bei dir. Und deswegen gebe ich dir mein Bestes, mein Stier. Und das war ein Wohlgeruch für Gott. Jetzt in der neutestamentlichen Zeit, beziehungsweise in der neutestamentlichen Gemeinde, haben wir auch die Möglichkeit, nicht mit leeren Händen zu kommen, sondern wir können was mitbringen. Kein Stier, wir bringen keine Tieropfer. Aber Paulus sagt, die Spende ist genauso ein Opfer, ein Wohlgeruch für Gott. Das heißt, wenn wir hierher kommen, können wir Gott sonntags anbeten durch unsere Kollekte. Ich fühle mich wirklich frei, das hier so zu predigen, weil ich weiß, es geht hier nicht um persönliche Ambitionen und der Text ist einfach dran. Ich habe mir den nicht extra ausgesucht für heute. Aber offensichtlich will Gott uns etwas sagen. Wir können ihn anbeten mit unserem Geld, mit unserem Portemonnaie. Und dann nennt Paulus eine fünfte Auswirkung in Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Paulus sagt, mein Gott aber. So als wenn er sagen will, den Gott habe ich auch schon so erfahren, ihr Lieben. Mein Gott, der wird euch nie hängen lassen, wenn ihr finanziell etwas gibt. Wisst ihr, wenn ich mir die anderen Stellen anschaue, wo die Philipper etwas gegeben haben, gerade im 2. Korintherbrief, da sagt Paulus, sie haben über ihr Vermögen gegeben. Weißt du, anhand der Höhe einer Spende kannst du nicht immer auf eine wohlhabende materielle Situation des Gebers schließen. Die Philipper haben reichlich gespendet, aber sie waren nicht reich. Die haben teilweise über ihr Vermögen gespendet. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Haben die Schulden gemacht, damit sie mehr spenden konnten? Sie haben massiv gespendet. Das ist kein Gebot in der Bibel, aber es wird vorbildlich dargestellt. Die Philipper haben es so gemacht. Sie haben über ihr Vermögen gegeben. Und sie haben es im Vertrauen gemacht, dass das, was wir jetzt nicht mehr haben, was wir weggegeben haben, dass es den einen gibt, der für uns sorgen wird. Das ist immer ein Akt des Vertrauens. Vielleicht bist du dazu geneigt, angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit deine Spende zurückzufahren. Ich muss Rücklagen bilden. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, auch mal Rücklagen zu bilden. Da will ich nichts gegen sagen. Das Buch der Sprüche spricht auch darüber. Aber warum nicht auch trotzdem weitermachen und vertrauen, dass Gott für uns sorgt? Francis Chan hat das mal durchgespielt und ich fand den Gedanken hilfreich. Er sagt, angenommen, du gibst. Und du gibst ein großes Opfer und du hast tatsächlich nichts mehr. Und du vertraust darauf, dass Gott für dich sorgt. Angenommen, Gott vergisst dich. Was total unwahrscheinlich ist, was eigentlich unmöglich ist. Aber denken wir das mal durch. Gott vergisst dich. Und du hungerst. Und du kriegst nichts, weil du alles gegeben hast. Ich meine, in unserem Staat wird das nicht passieren. Ja, aber angenommen auch das. Der Staat springt nicht ein und du stirbst tatsächlich den Hungertod. Du gehst in die Ewigkeit. Ich meine, es gibt schlechtere Umstände, in die Ewigkeit zu gehen. Ja, ich habe dich ein bisschen zu wörtlich genommen. Ja. Worauf vertrauen wir? Vertrauen wir auf den Herrn, der nach seinem Reichtum, heißt es in Vers 19, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit alles erfüllen wird. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, Vertrauensschritte zu gehen. Auch wenn die Nachrichten dagegen sprechen, auch wenn die wirtschaftliche Situation dagegen spricht, lass uns auf Gott vertrauen. Nicht völlig naiv, aber im Vertrauen, das will ich sagen. Im Vertrauen auf Gott, dass er für uns sorgt. Und dann kommen wir zum letzten Vers und das ist die Quintessenz. Gott gebührt alle Ehre. Vers 20 sagt Paulus, unseren Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus geht es immer darum, Gott zu verherrlichen und er bricht hier am Ende des Philipperbriefs in einen Lobpreis aus. Wenn er darüber denkt, was Christus für ihn getan hat, wenn er darüber denkt, wie Christus immer für ihn gesorgt hat, wie er immer die volle Zufriedenheit in Christus hat, er sagt, Gott, du bist so wunderbar. Am Ende des Philipperbriefs steht das Gotteslob. Und ich möchte dich einladen, jetzt dich in dieses Gotteslob einzureihen. Wir wollen gleich zum Abendmahl übergehen und da beten wir Gott auch an für das, was er für uns getan hat. Ich möchte uns einladen, unsere Zufriedenheit, unsere ganze Zufriedenheit vollständig in Christus zu suchen und zu finden und aber auch Gott dadurch zu ehren, dass wir wie die Philipper gerne geben. Zufrieden leben und gerne geben. Das ist ein Lebensstil der Anbetung. Amen.